Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe jetzt Hunger auf Pizza. Also Zimtschnecken könnte ich gut drauf verzichten, aber Pizza, na, da werden wir lange drauf warten können. Aber wo wir nicht mehr so lange drauf warten müssen, ist Pfingsten. Nächsten Sonntag ist Pfingsten. Und vor ein paar Tagen haben wir Himmelfahrt gefeiert, hier zusammen mit dem Abenteuerclub. Und ich habe mich gefragt, wie werden sich wohl die Jünger von Jesus zwischen Himmelfahrt und Pfingsten gefühlt haben? Wie hieß zum Beispiel gerade unser letztes Lied, Gott wird dich tragen? Klingt ja wunderbar, daran glauben wir, darauf hoffen wir. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten das nicht so gefühlt haben. Für sie war das eher eine Zeit der Ungewissheit. Denn Jesus war zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt. Das heißt, er war weg. Sie brauchten nicht damit rechnen oder darauf hoffen, dass er ihnen an der nächsten Straßenecke über den Weg läuft. Es lag für die Jünger zwar was Verheißungsvolles in der Luft. Jesus hatte ihnen versprochen, dass er ihnen seinen Geist als Beistand schicken wird. Aber das war alles noch in der Schwebe. Es war nicht klar, wann und wie genau das passieren würde. Den Jüngern blieb also nichts anderes übrig, als zu warten. Darauf zu warten, dass Jesus sein Versprechen endlich wahr macht und erfüllen würde. Unsere Situation heute ist nicht viel anders. Auch wir als Jünger von Jesu heute sind eine wartende Gemeinschaft. Immer wieder warten wir darauf, dass Gott etwas tut in dieser Welt und in unserem Leben. Wir beten und verbinden damit die Sehnsucht, von Gott gehört zu werden. Aber wie oft bitten wir und beten zu Gott, aber dann ist erstmal Warten angesagt. Und nicht selten fragen wir uns dann, ist da ein Gott, der mich hört und sieht? Gerade auch dann, wenn ich unglücklich bin, auch dann, wenn ich schwere Zeiten durchmache. Ein Satz von Paulus in unserem Bibelwort heute Morgen scheint im ersten Moment die perfekte Antwort darauf zu sein, auf diese Frage. In Römer 8, Vers 28 heißt es nämlich, aber wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, dieser Satz klingt einfach wunderbar. Viele von uns werden diesen Satz so oder so ähnlich schon mal von anderen gehört haben oder vielleicht sogar selber zu anderen gesagt haben, nach dem Motto, ja, mach dir keine Sorgen, wenn du betest, ja, das wird schon alles gut. Alle Dinge werden dir zum Besten dienen. Und das war dann sicher auch gut gemeint und sollte trösten. Aber ist dieser Satz nicht irgendwie auch eine Frechheit und ein Schlag ins Gesicht für die Menschen, die traurig sind, die krank sind, die unglücklich sind, die nicht mehr weiter wissen? Ach, dir geht schlecht? Kein Problem, denen, die Gott lieben, wird doch alles zum Besten dienen. Wie kann ein Satz so falsch klingen und dadurch kränken statt heilen und zerbrechen statt aufbauen? Ich denke, das geschieht, wenn wir diesen Satz von Paulus wie so eine Allerweltsweisheit benutzen. So ganz wie so einen freischwebenden Satz, der mal eben in mit ein paar Worten das ganze Leben erklärt. Aber das wird unserem Leben nicht gerecht. Wie ist dieser Vers zu verstehen? Was meint Paulus, wenn er das sagt? Dafür müssen wir uns den Vers im Zusammenhang anschauen. Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 22 bis 28. Wir wissen allerdings, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht aber allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber, der die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Aber wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wenn wir uns diesen Abschnitt anschauen, fällt auf, Paulus beschreibt hier gerade nicht eine Welt, in der alles gut ist. Als er diesen Satz schreibt, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, da hat Paulus also nicht das Bild von einer heilen Welt vor Augen, sondern vor diesem Vers, vor diesem Satz, ist dreimal vom Seufzen die Rede. Als erstes schreibt Paulus, dass die ganze Schöpfung seufzt. Wir wissen allerdings, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt. Paulus spricht hier davon, wie unsicher und bedrängt unser Leben ist in dieser Welt. Nicht nur für Menschen, nicht nur für Tiere, nein, für die ganze Schöpfung. In der ganzen Schöpfung wird so viel gelitten und geseufzt ohne Ende. Wie aktuell Paulus damit ist. Schon er sieht die Folgen der Auflehnung des Menschen gegen Gott bis in die Natur hinein. Weil wir von unserem Schöpfer entfremdet sind, leiden nicht nur wir, sondern alle Geschöpfe. Der Lebensraum für Eisbären wird knapp. Ja, die Schöpfung seufzt. Der Regenwald wird für Fleisch und für Soja abgeholzt. Die Schöpfung seufzt. Meerestiere sterben nach Unglücken mit großen Öltankern. Ja, die Schöpfung seufzt. Das Klima gerät mehr und mehr aus dem Gleichgewicht. Die Schöpfung seufzt. Das ist nicht alles, was Paulus sieht. Er sagt auch, dass das nicht so bleiben wird. Es gibt Hoffnung, dass die Schöpfung aufatmen wird und heil wird. Aber jetzt gerade, spricht er davon, wird noch geseufzt. Und ich glaube, diesen ersten Seufzer, der ist für uns heutzutage nur zu gut nachzuvollziehen. Den zweiten Seufzer, den wir im Text hören, der kommt von uns. Nicht allein aber sie, also die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung. Auch über das Leben von uns Menschen wird also gesagt, dass es da ganz viel zu seufzen gibt. Und ich muss sagen, ich finde Seufzen so einen fantastischen Begriff, denn der trifft so gut, wie es uns geht. Denn Seufzen, das ist ja nicht Klagen. Die Teens und die Schüler unter uns, die wissen den Unterschied. Wenn eine Klassenarbeit angekündigt wird, dann ist erstmal das Seufzen groß. Dann wird geseufzt, ah, muss das sein? Wie soll ich das alles schaffen? Wie soll ich das alles lernen? Das Klagen, das kommt erst, wenn man dann die 5 oder die 6 zurückbekommt. Ja. Seufzen kommt also weit vor dem Klagen. Seufzen, ja, ich würde sagen, es ist so ein Ächzen unter der Last, die einem das Leben zufügt. Seufzen ist ein Hadern mit dem Leid der Welt, mit Traurigkeit, mit Krankheit, mit Leistungsdruck, mit Schuld. Seufzen ist ein Zweifeln, ein Fragen, oh Mann, wie soll das nur werden? Oh Gott, wirst du das jemals verändern? Es sind die Momente, in denen ich ratlos bin, wo ich nicht weiß, wie sich noch etwas zum Guten verändern soll. Das sind die Momente, in denen wir seufzen. Merkt ihr, wie gut das Seufzen auf den Punkt bringt, wie wir Menschen uns oft fühlen? Ich glaube, es wird unter uns Menschen viel mehr geseufzt als geklagt. Seufzen entspricht, glaube ich, auch uns Menschen in Deutschland viel mehr als das Klagen. So richtig Klagegeschrei von uns geben, das können wir, glaube ich, gar nicht so richtig in der Regel. Das passt nicht so richtig zu unserer Mentalität. Aber im Seufzen, da sind wir gut. Und Seufzen ist auch typisch für unsere heutige Zeit. Denn wir sind ja über jedes Ereignis dieser Welt allerbestens informiert. Jede Nachrichtensendung ist eigentlich nichts anderes als ein großer Seufzer. Und mit jeder Push-Nachricht wird ein Seufzer in unser Leben gespült. Und so spüren wir oft nicht nur die Last des eigenen Lebens, sondern tragen jeden Tag auch ein bisschen Weltschmerz mit uns herum. Und obwohl es einem selber vielleicht im Groben und Ganzen ganz gut geht, kann es dann sein, dass wir angesichts von dem ganzen Elend, das wir so mitbekommen, nicht anders können als zu seufzen. Oh Mann, was für ein Mist. Gott, tu doch bitte etwas. Wie soll das weitergehen? Es trifft also zu, was Paulus in unserem Bibeltext schreibt. Wir Menschen seufzen in unserem Herzen und sehnen uns nach Erlösung. Und bevor sich jetzt ein Missverständnis einschleicht, auch Christen seufzen. Von denen ist hier nämlich eigentlich die Rede. Denn auch Kinder Gottes sind ja noch nicht am Ziel. Natürlich gibt es in unserem Leben auch Schönes und Gutes, zum Glück und Gott sei Dank. Aber zu dem realistischen Blick gehört eben auch, keiner von uns kommt in dieser Welt am Seufzen vorbei. Auch als Christen stehen wir mit beiden Beinen in dieser Welt wie alle anderen. Und damit haben wir Teil am großen Seufzen aller Kreaturen. Und manchmal auch am großen Schreien, weil unsere eigenen Grenzen, Beschränkungen, Fehler, Leistungsdruck einfach nur zum Seufzen sind für jeden von uns. Deswegen sehnen wir uns nach Erlösung, aber wir warten noch darauf. Das ist eine große Spannung in uns. Paulus schreibt, wir sind gerettet, aber auf Hoffnung hin. Das heißt, wir wissen, wir sind durch Jesus gerettet, aber wir sind es eben auf Hoffnung hin. Das heißt, das Leben und die Wirklichkeit, die hinken da noch hinterher. Da bleibt uns nur zu warten. Dieses Warten, von dem ich am Anfang gesprochen hatte. Und damit verbunden dann oft das Seufzen, wann es denn endlich soweit ist. Und manchmal ist das so schwer auszuhalten, geschweige denn, dass man die Hoffnung auf Erlösung überhaupt durchhalten könnte. Auch im Blick darauf, ja, dass das eigene Leben auch Stückwerk ist und bleibt. Deswegen haben die Kinder Gottes kein erlöstes Dauergrinsen im Gesicht. Nach dem Motto, ja, es wird schon alles gut werden, es wird schon alles zum Besten dienen. Sondern oft bleibt uns nur tiefes Seufzen in unserem Herzen. Weil der Schmerz nicht durch fromme Worte aus der Welt geht. Weil der Schmerz nicht durch fromme Worte aus der Welt geht, sondern weil da dieses Sehnen bleibt, dass Gott endlich sein Heil vollendet. Die eigentliche Sensation ist dann das dritte Seufzen in unserem Bibelwort. Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Das, was wir hier lesen, ist kaum vorstellbar für uns, so richtig vorstellbar zumindest nicht. Der Heilige Geist seufzt mit uns. Ich glaube, dass das ein ganz tiefer Blick in Gottes Herz ist. Denn wenn der Heilige Geist seufzt, dann seufzt Gott mit uns. Wir wissen ja recht viel darüber, was der Heilige Geist so bei uns bewirken kann. Zum Beispiel, welche Begabung er so schenken kann. Aber heute hören wir hier bei Paulus, was der Heilige Geist bei Gott, in Gott bewirkt. Er ist der Verstärker unserer Seufzer vor Gottes Thron. Der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Das heißt, er trägt alles, was uns schwerfällt, alles, was uns an der Welt und unserem Leben leiden lässt, vor Gott und findet Gehör bei Gott. Denn wenn der Heilige Geist seufzt, dann bringt das was in Gott zum Klingen. Gott selbst seufzt mit uns. Und Paulus erklärt, warum wir das so nötig haben. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, schreibt er. Ja, wie oft ist genau das der Fall, dass wir in diese Welt schauen und angesichts von Traurigkeit, Krankheit, Leid, Schuld, Stress in unserem Leben oder in dieser Welt einfach nur ratlos sind. Und dass wir selber nicht mal mehr wissen, was wir beten sollen. Es ist erstaunlich, wie offen Paulus diese Schwachheit anspricht. An keiner anderen Stelle spricht Paulus diese Ratlosigkeit beim Beten so deutlich an wie hier. Und noch erstaunlicher ist dann, er fordert uns nicht dann auf, dass wir bitte endlich mal richtig beten lernen sollen. Ja, jetzt mach das doch mal richtig, reiß dich mal zusammen. Nein, es ist in Ordnung, wie wir beten. Auch wenn wir stammeln. Und genauso, wenn wir merken, dass wir eigentlich gar nicht mehr beten können, ist das nicht schlimm. Denn ja, auch Christen stoßen beim Beten für die leidende Schöpfung an ihre Grenzen. Dass wir uns fragen, ja, was sollen, was dürfen, was können wir überhaupt noch beten? Was ist Gottes Wille? Das gehört zu uns bis zum Schluss, dass wir beten, ohne es wirklich zu können. Aber deshalb müssen wir uns nicht schämen oder uns gefälligst mal mehr Mühe geben. Nein, wir beten, wie wir es können, und Gottes Geist macht den Rest. Tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Und interessant ist, unaussprechlich kann auch mit unausgesprochen übersetzt werden. Also auch die stummen Seufzer in uns sind im Wirken von Gottes Geist mit eingeschlossen. Der Geist nimmt also selbst die nicht artikulierten, selbst die unausgesprochenen Bitten unseres Herzens auf und trägt sie vor Gott. Und das ist das Entscheidende. Denn Gott, der die Herzen erforscht, wie Paulus weiter schreibt, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Das ist das Entscheidende. Denn Gott weiß oft viel besser als wir selbst, was wir brauchen. Und er sieht es und er seufzt mit uns. Nun überleg mal, wo ist dir gerade zum Seufzen zumute? So dass du sagst, oh Mann, was für ein Mist, wie soll das eigentlich weitergehen? Und dann stell dir vor, Gott selbst seufzt mit dir. Gott selbst, der Schöpfer des Universums, von Mars bis Jupiter und noch weiter, der Gott, zu dem im Vergleich wir wie nur so ein Grashalm im Wind sind, dieser Gott seufzt mit dir. Wie krass ist das bitte? Traurigkeit, Leistungsdruck, Stress in der Schule, Krankheit, egal was dein Herz gerade bewegt, was auch immer dich zum Seufzen bringt. Gott weiß es und er seufzt mit. Nimm das bitte heute Morgen mit. Am Ende bleibt es dann bei Paulus, aber nicht beim Seufzen, sondern durch das Seufzen hindurch kommt dann ein Aber. Aber wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Da ist dieser Satz vom Anfang. Und ich hoffe, wir verstehen jetzt besser, dass es bei diesem Satz von Paulus nicht einfach geht um, ja, alles wird gut oder, ach, es ist doch alles nicht so schlimm. Denn es ist ein Satz, der bei Paulus aus dem Seufzen heraus entsteht. Aus dem Seufzen heraus kommt ein Aber. Wir alle seufzen, aber wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Was wir hier hören, ist Gottes Aber gegen das, was uns auf dieser Welt passiert. Es ist Gottes Widerspruch gegen alles, was uns hier seufzen lässt. Denn so viel, was hier passiert, geschieht ja eben nicht zu unserem Besten. Im Gegenteil, vieles passiert zu unserem Schlimmsten, weil wir Menschen nicht so sind, wie wir sein sollten. Weil uns Sünde von Gott trennt, weil wir leiden, weil wir verhungern, weil wir rauben, weil wir morden, weil wir weinen, weil wir seufzen. Dagegen setzt Gott hier sein Aber. Sein Aber, dass er trotzdem Erbarmen haben wird. Sein Aber der Vergebung und sein Aber der Befreiung von dem, was uns gefangen nimmt. Sein Aber der Auferstehung mit dem Versprechen, dass er den Tod besiegt hat. Aber wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist eben kein frommer Lösungssatz für alle Situationen, in denen wir irgendwie stecken, mit denen man unser Seufzen zudecken kann. Jetzt halt doch mal bitte deinen Mund, stell dich mal nicht so an, um Probleme wegzureden. Nein, der Gott, der selbst mit uns seufzt, mit seiner Schöpfung, dieser Gott gibt uns hier die Hoffnung, dass unser Seufzen nicht das letzte Wort haben wird, sondern er. Mitten in unserem Seufzen gibt er uns die Hoffnung, dass da noch mehr ist. Dass er für einen guten Ausgang der Dinge sorgen wird. Dass er neu machen und verändern wird, was uns hier und heute noch miteinander seufzen lässt. Ich weiß nicht, wie und wann das passieren wird. Manchmal zeigt uns Gott schon hier und heute, dass er aus all unserem Mist irgendwie Gold machen kann. Und ein anderes Mal, ja, da müssen wir warten. Warten, dass Dinge heil werden. Vielleicht bis ganz zum Schluss. Unser Bibeltext heute Morgen zeigt uns, dass unser Leben auch als Christen in dieser Spannung steht und bleibt. Zwischen dem Seufzen der Schöpfung und dem Aber Gottes. Und Paulus erinnert uns daran, dass wir in dieser Spannung die Hoffnung nicht aufgeben sollen und nicht aufgeben brauchen, weil Gott nicht nur unser Seufzen hört, sondern mitseufzt und weil wir wissen dürfen, dass bei Gott das Ende des Seufzens bereits beschlossen ist. Amen.